Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Goldtaler, Tennisbälle, ferngesteuerte Autos. Das sind alles Sachen, die in den letzten Wochen aus Protest auf dem Fußballspielfeld gelandet sind. Die Fans haben sich gegen die Pläne der Deutschen Fußballliga gewehrt, einen Investor mit reinzuholen. Jetzt gab es heute eine ziemlich überraschende Wendung. Es wird erstmal keinen Investoren geben.
Diese Entscheidung heute, die zeigt vor allem, dass das sehr, sehr deutlich die Macht der Fans im deutschen Fußball unterstreicht.
Sagt Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Die Hintergründe zur Entscheidung klären wir gleich hier. Und wir schauen auf das geplante Cannabis-Gesetz. Er hier setzt sich ja sehr für eine Legalisierung ein.
Ich glaube, dass wir hier einen wichtigen Schritt tun, weg von einer gescheiterten Cannabispolitik.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Es war heute wieder sehr emotional im Bundestag, als es um das geplante Cannabis-Gesetz ging. Ende der Woche wird hier abgestimmt. Heute hat das Gesetz eine weitere Hürde genommen. Schauen wir uns gleich genauer an. Es ist Mittwoch, der 21. Februar. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Es sah lange so aus, als ob sich in der deutschen Fußballliga DFL was grundlegend ändern wird. Ein Investor sollte einsteigen. Dagegen gab es heftige Proteste von Fußballfans. Wir haben vielfach darüber berichtet, über Tennisbälle, Goldmünzen, ferngesteuerte Autos, die für Spielunterbrechungen gesorgt haben. Jetzt ist dieser geplante Einstieg eines Investors vom Tisch, sagt die DFL. Wir sprechen drüber mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Marina, was wurde da heute entschieden bei der DFL?
Also es hat eine Präsidiumssitzung gegeben und da hat es einen einstimmigen Beschluss jetzt gegeben, dass sie die Verhandlungen mit dem interessierten Investor abbrechen. Die DFL wollte ja eigentlich dieses Jahr einen Investor gefunden haben, der eine Milliarde investiert, damit sie hauptsächlich die Vermarktung vorantreiben kann. Da ist immer der Satz gefallen, die DFL muss international wettbewerbsfähig bleiben. Aber dazu wird es jetzt erstmal nicht kommen.
Was sind denn die Gründe jetzt dafür, dass es abgesagt wurde?
Ja, dass eine Fortführung der Investorengespräche nicht mehr möglich scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen. Also so hat es die DFL jetzt geschrieben. Sie hatte ja gerade noch Gespräche mit einem einzigen Investor namens CVC geführt und die DFL spricht in der Mitteilung davon, dass der deutsche Fußball da aktuell vor einer Zerreißprobe steht und dass es das oberste Ziel sein muss, jetzt zu einem geordneten Spielbetrieb zurückzukommen. Also man kann sagen, man hatte große Sorge, dass der sportliche Wettbewerb unter den Protesten weiter leidet. Es sind ja zuletzt sogar einige Ligaspiele wegen der Proteste unterbrochen worden. Und der DFL-Boss Hans-Joachim Watzke, der hat gerade noch kurz ein paar Statements abgegeben nach der Präsidiumssitzung. Er hat gesagt, er versteht das jetzt als Signal der Demokratie aus dem Ligaverband.
Weil wir durch die Ereignisse speziell der letzten ein, zwei Tage einfach das Empfinden haben und das gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs da mittlerweile es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen, aus welchen Gründen auch immer.
Das hat sich in den letzten Tagen tatsächlich so gezeigt. Nach und nach haben sich da einige geäußert. Dass es aber jetzt so schnell kommt, ist schon überraschend.
Was hatten, also wenn wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurücktreten, was hatten die Fans befürchtet, was sich ändern würde, wenn in die Bundesliga ein Investor einsteigt?
Also ich würde jetzt mal sagen, eigentlich drei Sachen. Für manche ist ein großer Investor einfach ein rotes Tuch, weil sie Sorge haben, dass da zu viel nach der Logik eines Private Equity Unternehmens läuft. Also die Logik würde dann lauten, so denken die Fans, alleine Geld machen und da wollen sie eben ihren Fußball nicht dabei haben. Und es geht immer um eine Art heilige Kuh im deutschen Profifußball, nämlich die 50+1 Regel. Die besagt ja, dass die Stammvereine und eben nicht Kapitalgesellschaften das Sagen haben in einem Verein. Und das Prinzip dahinter, das ist eben jetzt auch immer wieder dabei mitgeschwungen, dass da nicht so abgestimmt worden ist zu dieser Investorenentscheidung, wie zum Beispiel der Stammverein von Hannover 96, ist eine längere Geschichte, wollte. Also das heißt, die Fans wollen diese 50+1 Regel hochhalten. Und dann knüpft was Drittes an und das ist einfach das Vertrauen in Prozesse bei der deutschen Fußballliga. Man hat Sorge, dass durch so einen Investor das Regelwerk ausgehöhlt wird und dass dann die Fans die Mitsprache nicht mehr so haben mit dem, was mit den Vereinen passiert.
Heißt das denn jetzt, dass die Pläne für einen Einstieg eines Investoren in die Liga komplett endgültig vom Tisch sind, auch für die Zukunft?
Nee, also endgültig ist da gar nichts. erstmal ist das vom Tisch. Hans-Joachim Watzke hat gerade auch noch gesagt, dieses Modell, dass sich ein Investor an einer Tochtergesellschaft beteiligt, wie das jetzt geplant war, das wird die DFL jetzt nicht weiter verfolgen. Aber das Nachdenken drüber, das wird weitergehen.
Wir müssen mal ganz neu anfangen. Wir werden die nächsten Wochen Clubgespräche innerhalb von Regionalkonferenzen führen. Wir müssen mal die Ableitungen auch sehen. Eins ist natürlich klar, die allermeisten werden schon sehen, dass wir irgendwie was machen müssen, wenn wir uns im Ausland als Bundesliga auch ein bisschen besser präsentieren wollen oder besser vermarkten wollen.
Das ist eben nicht so die Priorität vieler Fans, der lauten Fans, muss man jetzt sagen. Ich würde sagen, diese Entscheidung heute, die zeigt vor allem, dass das sehr, sehr deutlich die Macht der Fans im deutschen Fußball unterstreicht. Also die Ligabosse, die müssen den Dialog viel mehr suchen zu den Fankurven, zu den Fanvertretern, müssen viel näher ihr Ohr an den Fans haben, bevor sie solche Entscheidungen treffen. Denn die Fans, die haben jetzt nicht nur ihre Macht demonstriert, die haben jetzt praktisch auch bescheinigt, dass sie damit erfolgreich waren.
Also es wird vorerst kein Investor in die deutsche Fußballliga einsteigen. Die DFL hat den Deal heute überraschend erstmal abgesagt. Wir haben drüber gesprochen mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die geplante Teillegalisierung von Cannabis ist ein sehr emotionales, sehr hart umkämpftes Thema. Die Ampelkoalition ist in weiten Teilen dafür, vor allem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Am Freitag soll jetzt der Bundestag drüber abstimmen, aber auch heute wurde schon eine Hürde genommen. Sophie Stiegler aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Der Gesundheitsausschuss hat heute zugestimmt. War das eine knappe Kiste?
Das dürfte relativ deutlich gewesen sein. Die Koalition hat da ja schon eine Mehrheit und da kamen dann noch Stimmen dazu von den Linken und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und dagegen haben die Union und die AfD gestimmt. Der Bundestag nennt in seiner Meldung dazu die Sitzung teilweise turbulent und emotional. Mhm. Und es gab auch einige Änderungsanträge, zum Beispiel dazu, wie viel Gramm man zu Hause haben darf und wie weit man von der Schule oder einem Spielplatz entfernt konsumieren darf. Und das geht jetzt zum Beispiel ein bisschen näher.
Turbulent und emotional, sagst du, beziehungsweise sagt auch der Bundestag, weil selbst aus der Koalition kommt ja zum Teil auch deutlicher Widerstand gegen das Gesetz. Ne? Warum?
Ja, das stimmt. Vor allem aus der SPD haben Abgeordnete gesagt, nein, wir stimmen auf keinen Fall am Freitag für das Gesetz. Als Grund wird vor allem der Jugendschutz genannt, also die Befürchtung, dass bei einer Legalisierung auch mehr Jugendliche und junge Erwachsene dann Cannabis rauchen und damit eben auch ein Risiko eingehen, dass sie psychische Erkrankungen bekommen. Das sagt übrigens auch Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt. Also er meint, es sei unverantwortlich, Cannabis ab 18 schon zu erlauben, wenn man wüsste, was eben regelmäßiger Cannabiskonsum bei jungen Menschen bis 23 macht, wenn sich eben das Gehirn noch entwickelt. Zweiter Kritikpunkt ist, dass durch eine Legalisierung oder auch eine Teillegalisierung erstmal mehr Menschen konsumieren würden und dass dadurch dann mehr Kriminelle angezogen werden könnten, die dann halt Geld damit verdienen wollen. Das steht auch so in einem Brief, den die Innenminister und Ministerinnen am Wochenende an die Ampelfraktionen geschickt haben.
Dann gab es heute auch noch einen Brief, diesmal von Forschenden und auch anderen Fachleuten für die Legalisierung. Können die diese Bedenken, die es ja durchaus gibt, entkräften?
Also in dem Brief wird das Gesetz ein wichtiger Schritt in Richtung Gesundheitsschutz, Prävention und soziale Gerechtigkeit genannt, also große Worte. Mhm. Und der Brief geht tatsächlich auf diese Hauptkritikpunkte auch ein. Darin heißt es also, Erfahrungen aus anderen Ländern, die würden nicht darauf hindeuten, dass so eine Teillegalisierung, wie sie jetzt geplant ist, dazu führt, dass mehr Leute konsumieren, auch nicht mehr junge Menschen. Und dass die Forschung eben auch nicht stützt, dass der Schwarzmarkt dadurch unbedingt größer wird. Was jetzt Betroffene mit gesundheitlichen Problemen angeht, sei es jetzt eher so, dass die Situation, wie sie ist, Menschen davon abhält, sich Hilfe zu suchen, wenn sie Probleme bekommen. Und Studien aus anderen Ländern, darauf wird auch verwiesen, würden sagen, dass gesundheitliche Schäden in Ländern mit Legalisierung geringer seien als in Ländern mit Verbot. Mhm. Und dieser Brief kommt initiativ von dem Leiter des Zentrums für Drogenforschung an der Uni Frankfurt. Unterschrieben haben viele Professorinnen und Professoren aus allen möglichen Disziplinen, Recht, Soziologie, Psychologie, Suchtforschung, aber auch Philosophie und dann dazu noch andere Drogenfachleute.
So, jetzt soll der Bundestag am Freitag abstimmen über das Cannabisgesetz. Wie sieht es aus? Womit ist da zu rechnen?
Also momentan sieht es nach einer Mehrheit für das Gesetz im Bundestag aus, auch wenn einige SPD-Abgeordnete dagegen stimmen, weil die Mehrheit ist einfach komfortabel genug. Danach muss das Gesetz noch in den Bundesrat, der muss aber nicht zustimmen und könnte das Gesetz wahrscheinlich höchstens verzögern. Also es sieht alles danach aus, dass das Gesetz wahrscheinlich dann ab dem 1. April, vielleicht auch später gilt. Und wenn es dann so kommt, dürfen dann Volljährige 25 Gramm Cannabis bei sich haben und auch öffentlich rauchen und 3 Hanfpflanzen selbst anbauen.
Der Gesundheitsausschuss des Bundestags hat heute für das Gesetz zur Cannabisfreigabe gestimmt. Sophie Stiegler war das mit einem Ausblick auf die Abstimmung im Bundestag am Freitag. Danke, Sophie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Lüdenscheid muss man sich ab heute nicht wundern, wenn es so klingt. Na. In dieser rund 70.000 Einwohnerstadt in Nordrhein-Westfalen ist nämlich heute der erste Drohnen-Linienflugbetrieb bundesweit gestartet. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Was bitte wird denn da hin und her geflogen?
Noch werden da vor allen Dingen Schrauben und Muttern hin und her geflogen. Aha. Das Luftfahrtbundesamt hat nämlich einem Lüdenscheider Unternehmen, das unter anderem eben mit Schrauben und Muttern handelt, und einem Bielefelder Drohnenhersteller die Genehmigung erteilt, dass sie diesen Linienverkehr innerhalb des Ortes aufnehmen dürfen, damit bestellte Teile vom Lager dann eben zu den Kunden geflogen werden können.
Und warum setzt das Unternehmen dafür Drohnen ein und nicht, so wie wir das kennen, Transporter?
Lüdenscheid ist seit einiger Zeit, was die Verkehrslage angeht, sagen wir nett ausgedrückt, gebeutelt. Mhm. Also die Stadt liegt an der A45. Das ist eine sehr wichtige Nord-Süd-Verbindung, die das Ruhrgebiet mit dem Rhein-Main-Gebiet, also mit Frankfurt, verbindet. Und Ende vergangenen Jahres musste die Rahme der Talbrücke bei Lüdenscheid gesprengt werden, weil sie kaputt war. Und bis die neu gebaut ist, dauert das, und da fließt oder besser kriecht der Verkehr, vor allen Dingen dieser Autobahnverkehr, eben durch Lüdenscheid durch. Und die Betriebe vor Ort, die stehen auch eigentlich mehr im Stau, als dass sie fahren können, und deshalb der Einsatz der Drohnen.
Und was sind das jetzt für Drohnen, die da rumfliegen?
Also es sind Drohnen, die laut dem Hersteller eine Last von maximal 6,5 Kilo transportieren können.
Also
die Last,
bisschen weniger als ein Transporter.
Das stimmt, aber sie sind ja auch ein bisschen kleiner. Also das muss man auch fairerweise dazu sagen. Die Last, die wird so an der Unterseite befestigt. Das Gute ist, dass nicht jede Drohne einzeln gesteuert werden muss, sagt Marius Schröder vom Drohnenhersteller Third Element Aviation. Es gibt eine Art Leitstand, aus dem eine Person mehrere Drohnen gleichzeitig überwacht.
Denn wenn sich immer ein Pilot um eine Drohne kümmert und dann am Ende sogar noch in der Sichtweite der Drohne bleiben muss, dann sollte er sich statt der Drohne vielleicht lieber einen guten Rucksack kaufen. Das heißt, gerade Transportlogistikprojekte brauchen einfach diese Automatisierung. Und die können wir technisch schon lange, und die haben wir in vielen Forschungsprojekten und anderen Aktivitäten weiterentwickelt.
45 Minuten Flugdauer schafft die Drohne. Der Linienverkehr ist wahrscheinlich so auf 80 Flüge am Tag ausgelegt. Zunächst mit so einem Tempo von maximal 65 Kilometern pro Stunde. Also das ist schon relativ zackig, schneller als ein Auto in der Stadt normalerweise. Und das Ganze so in 40 Metern Höhe.
Und dann eben da kein Stau. Aber ist das nicht auch gefährlich, wenn die Drohnen da durch die Luft fliegen?
Also der Hersteller sagt nein. Man muss dazu sagen, die Genehmigung des Luftfahrtbundesamtes, die bezieht sich auf Drohnen bis 25 Kilogramm Gesamtgewicht.
Also mit den Muttern zusammen und den Schrauben.
Ganz genau, mit allem, mit Last und Akkus und sonstigen. Und das ist natürlich schon ein Gewicht, was weder jemandem auf den Kopf fallen sollte, noch was mit, was weiß ich, einem Leichtflugzeug oder einem Hubschrauber kollidieren sollte. Marius Schröder hat die Drohnen gegen zwei Szenarien deswegen abgesichert. Zum einen gegen Absturz.
Ja.
Und dass sie nicht unkontrolliert den vorgeschriebenen Flugraum verlassen können.
Diese beiden Sachen müssen wir absichern. Das machen wir, indem der Flugraum über mehrere parallele Systeme überwacht wird. Eben nicht nur durch den Operator, sondern auch die Drohne selbst überwacht ihn und kann sich notfalls selbst deaktivieren, wenn sie diesen Flugraum verlässt. Und um uns gegen Abstürze zu schützen, besitzt das System ein Fallschirm für den Fall der Fälle.
Ja, und außerdem verfügt die Drohne über insgesamt 8 Rotoren. Und sie ist laut dem Hersteller auch noch dann flugfähig, wenn beispielsweise einer dieser Rotoren ausfällt. Also dann ist immer noch genug Leistung vorhanden, dass sie nicht runterfällt wie ein Stein vom Himmel. Und wenn das alles gut klappt, dann soll in Zukunft auch das Gewicht der Lasten steigen. Du hast es eben gesagt, sie kann aktuell noch weniger transportieren als ein Transporter. So, in Zukunft soll sich das bessern.
Und wenn das in Lüdenscheid dann wirklich alles gut funktioniert, perspektivisch, könnten dann auch bald woanders in Deutschland Drohnen zum Transport eingesetzt werden.
Also der Drohnenbauer will bald auch eine weitere Strecke angehen, nämlich zwischen Lüdenscheid und Wuppertal. Das sind Luftlinie gute 30 Kilometer, also schon mal eine deutliche Steigerung zu dem Kilometer, den sie aktuell fliegt. Und dann muss man halt schauen, wie es sich weiterentwickelt.
In Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ist der erste kommerzielle Drohnenlinienflugbetrieb bundesweit gestartet. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat es uns vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Frieden. Dieses Wort scheint für ganz viele Menschen in der Ukraine ganz, ganz weit weg zu sein aktuell. Und das auch nicht erst seit dem großflächigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vor fast 2 Jahren, sondern schon seit den Protesten auf dem Maidan, wo sich hunderttausende Menschen für Demokratie und Freiheit auf diesem Platz eingesetzt haben. Und das ist genau 10 Jahre her. Katharina Mischenko ist auch dabei gewesen. Sie ist Autorin und Verlegerin. Und ihr macht dieser Protest von damals weiterhin Hoffnung. Warum das so ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Katharina, nimm uns vielleicht noch einmal gedanklich mit auf den Maidan. Was hat dir vor 10 Jahren neben all dem Leid, neben all der Gewalt auch Hoffnung gegeben?
Die Hoffnung hat uns gegeben, irgendwie das Ende des Protestes. Einerseits, und das war eine sehr tragische Seite ukrainischer Geschichte, wurden sehr viele Aktivisten erschossen. Andererseits ist unser damaliger Präsident, gegen den protestiert wurde, geflohen. Und in diesem Sinne hat der Protest auch gewonnen. Mhm. Und das hieß für sehr viele Menschen aus der Zivilgesellschaft, für die Bürger, dass die Menschen im Land die Politik mitbestimmen können. Und wenn es zu Diktatur kommt oder zu autoritären Trends, dann können die Menschen reagieren und etwas erreichen, etwas Schreckliches stoppen, was passieren kann. Ja. Und das war natürlich eine wichtige Erfahrung. Und trotz der Tragödie waren die Menschen bereit, jetzt etwas aufzubauen oder auf eine neue Weise das Land weiter aufzubauen, was eigentlich das Anliegen letzter, damals 20 Jahre war.
Jetzt ist seitdem ganz viel passiert. Direkt nach den Protesten ist die Krim von Russland annektiert worden. Dann sind Kämpfe im Osten der Ukraine, hat Russland begonnen. Jetzt wird das ganze Land seit 2 Jahren beschossen. Du bist damals vor 2 Jahren dann irgendwann nach Berlin geflohen vor den Kämpfen. Haben sich deine Wünsche für die Ukraine dadurch irgendwie verändert oder sind die gleich geblieben?
Ja und nein. Natürlich damals nach dem Maidan. Man muss aber sagen, das Ende des Protestes in Kiew und sein Sieg in Kiew wurde sofort überschattet durch den Einmarsch auf die Krim. Und das waren genau diese Tage, wo es begann. Ja, mit dem Militär, mit der Invasion. Deswegen war die andere Herausforderung sofort da. Nicht nur die Demokratie und gerechte Institute im Land aufzubauen, sondern auch der russischen Aggression zu widerstehen. Und diese zwei super große, wirklich schwierige Aufgaben lagen auf den Schultern der Ukrainer und Ukrainerinnen. Ja, schon damals, ja, und seit letzten 10 Jahren. Heute sind wir in so einem großflächigen, wirklich, ich würde sogar sagen, totalen Krieg oder ein anderes Wort, das gut passt, Vernichtungskrieg, wo Natur, Menschen, Infrastrukturen, soziale Institute, alles steht unter Beschuss, ja, und unter Angriff. Und da sind natürlich ganz andere Bedürfnisse, diese Basisbedürfnisse der Sicherheit, sie können einfach nicht erfüllt werden. Und das ist etwas, was auch auf psychischer Ebene passiert. Das heißt, auch da, wo nicht direkt geschossen wird, sind die Menschen unter einem sehr großen Druck.
Damals auf dem Maidan warst du mit dabei, hast dann viele Jahre noch in der Ukraine gelebt, lebst jetzt seit 2 Jahren in Deutschland. Wie ist das für dich, dann doch auch weit weg zu sein?
Es ist sehr schwierig, ich glaube, für alle, vor allem jetzt, in so einer dramatischen Situation ist es ganz schlimm, weit zu sein von der Heimat. Andererseits, glaube ich, sind sehr viele Menschen in der Ukraine und Ukraine außerhalb heute mobilisiert, etwas zu tun, zu helfen, zu unterstützen, zu sprechen. Und da denke ich, irgendwie ist die Arbeit wichtig, was man leisten kann.
Von Frieden ist aktuell leider noch nichts zu sehen. Welche Entwicklung bewunderst du trotz allem gerade auch in der Ukraine und was gibt dir da Hoffnung?
Ja, nee, die Menschen natürlich. Die Menschen und ihre Bereitschaft zu helfen, zu retten, zu behalten, aufzubauen, die Kinder zu schützen. Also das Menschliche, das, was die Menschen behalten und wofür sie sich einsetzen, das bewundert mich natürlich und das kennen wir aus der Geschichte, dass die Zeiten sehr schrecklich sein können, aber am Ende bleibt die Menschlichkeit, ja, etwas, was wir als Lehre ziehen aus der Geschichte. Andererseits, der Frieden ist sehr weit, er wird sehr, sehr gewünscht in der Ukraine. Und wir sehen, dass Russland immer mehr eskaliert, auch mit politischen Morden in ihrem Land. Und ja, man kann nur auf die Menschlichkeit hoffen und nicht nur auf die Menschlichkeit der Ukrainer, die in so einer schrecklichen Katastrophe das behalten müssen. Ja, wir hoffen auch auf die Menschlichkeit anderer Länder, anderer Gesellschaften und auf die Unterstützung, die uns allen hilft, diese totalitäre und faschistoide Aggression zu stoppen. Und das kann die Ukraine alleine nicht. Das wissen wir.
Sagt Katharina Mischenko. Sie ist Autorin und Verlegerin und war damals bei den Maidan-Protesten mit dabei, lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Und wir haben über ihre Hoffnung für die Ukraine gesprochen. Danke dir, Katharina.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit fast 30 Jahren war der Erdbeobachtungssatellit ERS-2 im All, seit 2011 allerdings arbeitslos, also quasi außer Betrieb. Und jetzt hat die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, ihn abstürzen lassen. Der größte Teil davon ist verglüht, bevor der Rest dann noch auf der Erde aufgekommen ist. Es befindet sich aber auch sonst noch einiges andere an Weltraumschrott im Orbit. Und das soll perspektivisch daraus, weil da Ordnung herrschen muss. Warum? Darüber habe ich gesprochen mit Tim Flora. Er ist Leiter der Abteilung Weltraumrückstände der ESA am Europäischen Raumflugkontrollzentrum Darmstadt. Und ich wollte von ihm wissen, ob er früher gedacht hätte, dass er mal ein weltweit führender Experte für Weltraumschrott werden würde.
Also bin ich nicht allein, aber tatsächlich haben wir mit den Kollegen die Frage uns schon mehrfach gestellt und keiner hatte das als Berufsziel, wenn Sie das meinen. Aber das Interesse an Umweltfragen und an Raumfahrt verbindet uns dann durchaus in der Community.
Warum ist das denn generell wichtig, dass man so einen Satelliten wie jetzt eben auch den ERS-2 abstürzen lässt und dass der nicht endlos weiter als Schrott durchs All fliegt?
Ja, da gibt es 2 Gründe. Kurzfristig ist natürlich alles, was im Orbit zurückbleibt, eine Gefahr für alle anderen aktiven Satelliten. Die müssen dann ausweichen und das kostet natürlich Treibstoff und wertvolle Zeit. Mhm. Langfristig ist es natürlich dann auch wichtig, dass wir die Ressource Orbit möglichst freiräumen und dann auch genügend Platz in Zukunft haben. Da geht es um Nachhaltigkeitsfragen, um diese Ressource bestmöglich auch in Zukunft nutzen zu können.
Was würde denn passieren, wenn dann so ein, ja, weiß ich nicht, Satellit gegen irgendwie was anderes knallt, was noch in Betrieb ist?
Na, wir haben da sehr hohe Geschwindigkeiten im Orbit. 7,5 Kilometer pro Sekunde ist so die typische Geschwindigkeit. Und das kann dann, wenn das frontal so head-on, sagen wir, passiert, bis zu 15 Kilometer pro Sekunde sein. Und dann hat ein Zentimeter großes Objekt genügend Energie, um den ganzen Satelliten in viele tausend Bruchstücke zu fragmentieren. Und das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden. Zum einen für den Betreiber des aktiven Satelliten, klar. Mhm. Aber eben auch langfristig, um die Ressource zu bewahren.
Welche Ressource zu bewahren, was meinen Sie genau? Damit man nicht immer wieder neu was reinschießen muss, oder wie?
Genau, die Ressource bahnen und die muss verfügbar bleiben. Hm. Wir ziehen da als ESA als Ziel, eine Zero-Debris beim Jahr 2030 zu haben, also dass wir nichts zurücklassen. Dazu fehlt uns noch in manchen Bereichen die Technologie, aber die gilt es zu entwickeln, denn wir wollen den Orbit ja auch für zukünftige Generationen zur Verfügung stellen und nicht einfach da eine Müllhalde hinterlassen.
Lassen Sie uns da gleich auch noch drauf schauen. Ich wollte noch fragen, wie man so einen Satelliten dann aber zum Absturz bringt, damit er da oben eben nicht mehr rumfliegt und den Orbit irgendwie blockiert. kann man den fernsteuern oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, Sie haben die Möglichkeiten, beim Satelliten die Bahnen zu ändern. Das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel für die Kollisionsvermeidung, aber auch um die Bahnen, zum Beispiel bei der ISS macht man das regelmäßig anzuheben. Ja, man möchte ja nicht, dass die ISS herunterkommt. Und das kann man natürlich dann auch ausnutzen und das soll auch in Zukunft viel mehr gemacht werden, dass man kontrolliert Satelliten zum Absturz bringt, indem man dann eben diesen Treibstoff, den man von Anfang an natürlich dabei haben muss, es gibt noch kein Auftanken im Orbit, dann einsetzt, um die Bahn abzusenken.
Und wenn Sie jetzt aktuell noch bei dem ERS-2 zum Beispiel, bei dem Satelliten, also ein großer Teil verglüht ja dann auf dem Weg zur Erde, aber ein Teil kommt halt dann auch auf der Erde noch an. Kann das für Menschen gefährlich sein, wenn dann doch was davon auf der Erde landet? Also wenn das solche Geschwindigkeiten hat, wie Sie gesagt haben?
Na, das sind die Geschwindigkeiten im Orbit. Am Boden kommen die mit wesentlich geringeren Geschwindigkeiten an. Man darf das jetzt auch nicht mit Asteroiden verwechseln. Da wird es keine Krater geben und so ist das bei Satelliten nicht. Da kann ich schon mal beruhigen. Dann kommt noch dazu, dass das ein vergleichsweise seltenes Ereignis ist. Und ein Großteil der Erde ist von Wasser bedeckt oder auch unbewohnt. Und da ist es tatsächlich so, dass in den vielen Jahren Raumfahrt, die wir haben, noch niemand zu Schaden gekommen ist. Aber das ist nicht null. Ja, das darf man nicht vergessen. Mhm. Und deswegen gilt es, das zu vermeiden. Und deswegen machen wir eben auch Vorhersagen, wann und wo das passiert, sodass die jeweiligen Stellen dann auch informiert sind, wenn so eine Gefahr sich dann eben abzeichnet. Was man dann in Zukunft machen will, ist, man will Satelliten so bauen, dass eben nichts mehr am Boden ankommt, sodass die komplett verglühen. Und auch dazu entwickeln wir die Technologien und da machen wir ganz gute Fortschritte. So soll das in Zukunft sein.
Das heißt, man baut Satelliten dann eben auch anders, damit die dann komplett verglühen, damit nichts mehr auf der Erde landet. Aktuell befinden sich aber ja noch rund 11.500 Tonnen an Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn. Wie geht man dann damit um? Sammelt man das irgendwie dann auch ein oder lässt man das alles abstürzen?
Ja, das ist leider so, dass wir die Technologie zum Einsammeln und zum, wie wir das nennen, Active Removal eben noch nicht haben. Die entwickeln wir, die wollen wir demonstrieren. Und da gibt es auch verschiedene kommerzielle Ansätze, weil man kann natürlich dann auch die Lebensdauer des Satelliten verlängern, wenn man ihn instand setzt oder auftankt. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch für diese angesprochene Neutralität im Jahre 2030. So, was man jetzt machen kann mit diesen Objekten, die da sind, natürlich, man muss aufpassen, dass man mit denen nicht zusammenstößt. Und man muss also vermeiden, dass sie noch mehr werden. Und da gilt es ganz wichtig, weiteren Müll zu vermeiden. Also man nennt das Mitigation. Und da gibt es verschiedene Guidelines, verschiedene Richtlinien und die muss man konsequent umsetzen. Da müssen wir noch besser werden, weil das schaffen wir noch nicht so ganz, wie es vielleicht schon gehen würde.
Sagt Tim Flora, kümmert sich bei der ESA um Weltraumrückstände. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie Weltraumschrott in Zukunft vermieden werden soll. Herr Flora, Dankeschön.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.